People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht.
Heute Jochen Brenner mit seiner Perspektive auf Growth und Leadership. Und damit herzlich willkommen, Jochen.
Ja, herzlich willkommen, Lukas. Vielen Dank, dass ich da sein kann.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Bevor wir jetzt gleich inhaltlich in die Vollen gehen, vielleicht noch ein paar Takte zu dir. Du bist seit über 26 Jahren bei Procter & Gamble, was in der heutigen Zeit, glaube ich, echt eine große Besonderheit ist. Deine Position, die du momentan innehast, ist Senior Director Human Resources DACH. Herzensthemen in dem Bereich sind für dich Organisationsdesign und Entwicklung, aber auch Kultur und Engagement. Und das sind alles Themen, wo du selbst sagst, ja, da liegt die Lösung nicht gleich auf der Hand. Deshalb sind sie für dich auch so spannend. Neben der Arbeit magst du auch die Herausforderung. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder, reist unheimlich gerne, liebst gutes Essen, aber auch Sport und vor allem da Tennis. Roger Federer ist so ein bisschen der Mann, dem du da auch nacheiferst. Ich glaube, er ist noch nicht ganz rangekommen, aber er hat jetzt ja sein Karriereende schon länger bekannt gegeben. Vielleicht kommt das noch bei dir. Was fehlt denn ansonsten noch zu deiner Person, damit die HörerInnen ein möglichst umfangreiches Bild von dir bekommen?
Ja, genau. Ich meine, du hast angesprochen, 26 Jahre P&G ist wahrscheinlich für den einen oder anderen außergewöhnlich. Innerhalb von P&G ist das nicht so außergewöhnlich. Und ich habe angefangen nach dem Studium, wie die meisten bei uns, und habe die Rollen mehrfach gewechselt. Ich war in Cincinnati im Headquarter für eine gewisse Zeit. Ich habe verschiedene regionale, globale Rollen gemacht, bin da auch umgezogen und bin dann wieder hier nach Deutschland zurück. Also habe relativ viel gemacht in dieser Zeit, was auch typisch ist für uns. Aber es ist immer interessant, weil das eben doch nicht so normal ist in vielen anderen Werdegängen, würde ich mal sagen.
Ja, und ich meine, du hast das Unternehmen ja eine ganze Zeit lang begleitet. Da ist ja auch einiges passiert. Kannst du vielleicht unsere Hörerinnen noch mal kurz dazu abholen? Was macht Procter & Gamble aus? Was sind vielleicht Zahlen? Welche Marken vereint ihr im Endeffekt? Mhm. Also einfach, dass wir so einen kleinen Einblick bekommen.
Ja, genau. Also wir haben ungefähr 100.000 Mitarbeiter weltweit. Wir haben knapp 10.000 in Deutschland. Wir haben etwa 65 Marken. Die meisten kennen wahrscheinlich eher unsere Marken als Procter & Gamble als Firma. Die bekanntesten Marken sind sicherlich Pampers, Ariel, Lenor auch in der Beautycare-Sparte, Pantene, Head & Shoulders. Und durch die Gillette-Akquisition haben wir auch natürlich Gillette, Oral-B und Braun. Also es ist schon ein relativ großes Portfolio über sehr, sehr viele Kategorien hinweg. Und wir erreichen immerhin mehr als 5 Milliarden Konsumenten, was durchaus schon eine Menge Verbraucher sind.
Ja, also wahrscheinlich hatte jeder von euch, der den Podcast gerade hört, heute schon irgendwie den einen oder anderen Touchpoint mit euren Marken. Ich habe ja damals auch einen Vortrag bei euch gehalten und euer Duschgel, es ist mir da immer bestens in Erinnerung. Hast du ein Lieblingsprodukt, also irgendwas, wo du sagst, das ist besonders gut?
Also ich muss sagen, zu der Zeit, als ich junge Kinder hatte, war Pampers natürlich mein Lieblingsprodukt, weil es wirklich ein Produkt ist, was dein Leben deutlich vereinfacht. Mittlerweile würde ich sagen, ist es Gillette. Ich glaube, ich habe jeden Rasierer, den es gibt zu Hause und probiere das auch sehr gerne aus. Genau, also ich würde sagen, Gillette ist heute mein Lieblingsprodukt.
Und heute Morgen hat es ja auch gut geklappt.
Genau, also soweit keine Unfälle, ja.
Sehr gut. Wenn man 26 Jahre bei einem Unternehmen ist, dann hat man ja auch sehr, sehr viele Meilensteine mitbekommen, im Endeffekt wahrscheinlich auch erlebt. Gab es denn da irgendwas, wo du sagst, ja, das innerhalb der 26 Jahre haben wir uns extrem verändert oder das war so sehr zentral auch für die Unternehmensgeschichte?
Also das Interessante ist, dass sehr, sehr viele Sachen über viele, viele Jahre gleich geblieben sind. Also wenn man mal anschaut, wir sind über 180 Jahre alt und unsere Gründer zu der Zeit um die 1840 haben damals schon mal aufgeschrieben, was ihnen wichtig ist in der Company. Und das ging so ein bisschen in Richtung, wir müssen gute Menschen einstellen mit einem guten Charakter, die aber auch nicht nur einen Job machen, sondern die auch Interesse haben, weiterentwickelt zu werden und die wir auch weiterentwickeln müssen. Wir wollen Humans einstellen, wie man es gesagt hat, keine Worker, ja. Und haben damit schon so ein bisschen die Kultur und die Philosophie geprägt, was wir heute noch machen. Also wenn ich mir das anschaue, wie so unsere Philosophie eigentlich ist, und da kommen wir sicherlich später noch dazu, hat sich das seit 180 Jahren nicht geändert. Ich glaube, was sich geändert hat, ist in der Tat eher das How. Ja, weniger das What, aber mehr das How. Und wir hatten natürlich sehr viele Organisationsredesigns. Wir hatten Anfang der 2000er, wo wir uns praktisch als Matrix aufgestellt haben mit Geografie, Kategorie und Funktion. Das haben dann viele andere Unternehmen auch in der Zeit danach gemacht. Und das war ein sehr großer Meilenstein für uns als Unternehmen. Und jetzt vor 5 Jahren haben wir das Ganze wieder ein bisschen angepasst weil wir gesagt haben, in so einer Matrix hatte eigentlich jeder mehr oder weniger die gleiche Entscheidungsbefugnis und das war dann doch ab und an mal schwierig. Und jetzt haben wir es klargezogen, dass die Kategorien eigentlich die Lead haben und wir dann, wie wir es nennen, end-to-end organisiert sind von der Entwicklung der Marke bis hin zum Go-to-Market. Ich glaube, das war jetzt auch nochmal eine sehr große Weiterentwicklung, also eher Organization Design als Change.
Was sich auf jeden Fall sehr gewandelt hat, ist euer Logo. Also das kann man auch gerne mal googeln. Das ist sehr spannend, da sagen wir mal auch die Veränderung über die Zeit zu sehen. Wir haben jetzt, sagen wir mal, sehr auf Procter & Gamble als Unternehmen gesamthaft geblickt. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, boah, das war so in diesen 26 Jahren für mich besonders prägend. Das war für mich persönlich auch ein zentraler Meilenstein.
Also es gab sehr, sehr viele Sachen. Ich meine, das ist ja das Schöne, dass du so viele Sachen machst. Ne? Von Mergers mitgemacht, Acquisitions mitgemacht. Headquarter ist auch nochmal eine ganz andere Experience. Aber ich muss sagen, als ich angefangen habe bei P&G, habe ich damals schon gesehen, dass ich sag mal in HR mehr Potenzial steckt, als das wahrscheinlich damals viele gesehen haben. Ich habe als Werkstudent angefangen, ja, und so bin ich zu P&G gekommen und habe eigentlich immer gesehen, dass HR schon noch sehr viel stärker mit dem Business connected sein müsste, um tatsächlich auch das zu machen, was am Ende Business Enabling ist. Und ich glaube, so diese ganze Business-Partner-Rolle, die hat sich gewandelt. Ich glaube, das ist in den meisten Unternehmen so. Aber ich würde sagen, das ist so mein Kernthema gewesen über die letzten 26 Jahre. Und ich finde, wir sind da sehr, sehr gut unterwegs in P&G. Und ich habe da zumindest immer meinen Anteil versucht, dazu beizutragen, die Leute capability-wise fit zu machen, dass sie das auch delivern können. Und aber eben auch jetzt, dass wir wirklich gute Businesspartner überall sind. Ich würde sagen, so wenn ich so zurückschaue, ist eigentlich das, was mich am meisten stolz macht, wo ich damals gedacht habe, da geht mehr und jetzt haben wir auch mehr.
Ja, und deine Geschichte, finde ich, ist ja auch sehr sinnbildlich so für euren Anspruch, dieses Grow from within. Wir haben vorhin ja auch im Auto mal kurz drüber geredet, ne? Was sind eigentlich so die Zielgruppen, die bei euch im Fokus stehen? Und da ist deine Geschichte ja eigentlich einer für die Karriere-Webseite.
Ja, absolut. Also man denkt immer nur, es gibt so einen Weg. Ich meine, es gibt so einen klassischen Weg, ne? Dass wir sagen, die Hauptzielgruppe, ich sag mal, für die Management-Positionen sind die klassischen, wie soll ich sagen, Uni-Absolventen, ja? Die wir dann aus den eigenen Reihen weiterentwickeln. Aber wir haben natürlich auch alle möglichen Einstiege und meiner ist sicherlich ein gutes Beispiel als Werkstudent. Wir haben auch heute wieder einige Werkstudenten und auch viele von denen arbeiten jetzt bei uns. Also insofern ist das neben, wie soll ich sagen, Praktikum und der direkte Einstieg auf jeden Fall auch ein guter Einstieg, ja.
Hast du als Werkstudent schon das Gefühl gehabt, Mensch, das ist jetzt was für länger oder war es da am Anfang auch so ein bisschen, dass du dich einfinden musstest ins Unternehmen?
Also ich muss sagen, ich war relativ schnell angefixt von der Art und Weise, wie wir arbeiten. Und die da war damals schon sehr viel anders als heute. Aber trotzdem diese Collaboration damals schon, diese Zusammenarbeit, jeder will, dass du Erfolg hast und die Verantwortung, die man mir übergeben hat. Ich war 4 Wochen da. Mein Chef hatte eigentlich ein Projekt. Da hat er aber nicht so wahnsinnig große Passion für gehabt. Ich aber schon. Dann hat er mir eine Amex-Kreditkarte hingelegt und gesagt, du machst das für mich. Und dann bin ich durch Europa getourt und habe für ihn das Projekt gemacht. Und da dachte ich, wow, das ist ja schon irgendwie cool. Und da war ich eigentlich relativ schnell angefixt, muss ich sagen.
Durch Europa getourt passt eigentlich auch ganz gut zu Roger Federer. Das hat er ja auch gemacht. Wir haben im Intro schon gehört, dass das ein Mann ist, der dich begeistert hat. Der hat das Zitat geprägt, work hard to get good, then work hard to get better. Eins seiner Zitate. Trifft ja auch so ein bisschen auf deine Historie in HR zu. Wie kam es, dass du auch gerade da dann so deine Passion für dich gefunden hast?
Also ich glaube, was das insbesondere das erste Zitat ja sagt, ist, sei dir klar, was deine Stärken sind und bau auf deinen Stärken auf. Und ich glaube, das ist was ich relativ früh erkannt habe, was ich gut kann und was ich auch nicht so gut kann. Und ich glaube, das ist was auch wichtig ist zu erkennen, um dann auch die Leute ranzuholen, die wiederum deine Schwächen ganz gut ausgleichen. Weil ich glaube, es gibt die eine oder andere Schwäche, wo man sagt, okay, die muss ich auf ein Level bringen, dass das jetzt nicht zu einem Barrier wird, ja, oder einem Derailer, wie man auch sagen würde. Aber im Grunde genommen ist es sehr viel wichtiger, sich auf die Stärken zu beziehen. Und das habe ich eigentlich immer gemacht und versucht, komplementär andere Leute zu nutzen, deren Stärken eben das sind.
da sind wir ganz stark auch bei so dem Ausgangsthema für heute, Growth und Leadership. Mhm. Man könnte eigentlich sagen, du hast dein Talent to Grow extrem gut genutzt, weil du ja auch innerhalb dann deiner Stärken quasi operiert und fungiert hast. Ich weiß, dass dir das Thema generell sehr, sehr wichtig ist. Wie setzt du das denn in deiner Personalarbeit um? Also wie gehst du quasi in deiner Funktion das Thema Growth an?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich großes Glück habe, dass ich das bei P&G machen darf, weil das natürlich so ein bisschen die DNA ist aller, die bei uns einsteigen, ne? Und wenn wir im Recruiting-Prozess sind und du in den Interviews bist, dann schaust du dir irgendwie schon an, sitzt der nächste CEO hier vor mir, ja? Und das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, weil alle unsere CEOs aus eigenen Reihen sich dahin entwickelt haben. Die haben alle als Assistant Manager irgendwo angefangen und sind dann dahin gekommen. Und ich glaube, wir heiern einfach auch Leute, die dann darauf Lust haben und auch Bock haben, diese Weiterentwicklung auch zu genießen. Also ich glaube, es ist eher manchmal umgekehrt, dass die Leute eher sagen, hey, ich will mehr machen, ich will schneller und so weiter. Aber ich glaube, das macht's auch aus, dass die Leute alle eigentlich nicht groß motiviert werden müssen. Ich glaube, es geht eher darum, wie soll ich sagen, die entsprechenden Capability Buildings und Trainings parat zu haben, die Leute auf dem Niveau auch abholen und weiterentwickeln und ebenso wie wir es machen durch die Job Rotation einfach unglaublich viele Experiences angedeihen zu lassen sozusagen, wo sie daran wachsen können.
Ich finde es mega, das ist ja auch eine total schöne Motivation oder ein super Antrieb, eben auch zu wissen, okay, ich werde hier quasi aus den eigenen Reihen rekrutiert. Talententwicklung ist für euch ja auch wirklich gelebte Praxis und irgendwie kein Buzzword. Da strugglen ja auch viele Unternehmen mit. Vielleicht zwei Fragen nochmal. Einmal vielleicht nochmal vertiefend gleich das Thema Job Rotation und dann aber auch die RekruterInnen. Wie sind die denn auch vielleicht darauf kalibriert oder sensibilisiert, möglicherweise den nächsten CEO zu rekrutieren? Also gibt es da irgendwie so gewisse Killerfragen oder gewisse Grundsatzfragen, die ihr da für euch inkludiert?
Also ich glaube, wir sind sehr stark ausgerichtet an den Sachen, die wir in der Firma auch einfach brauchen. Ich glaube, Leadership ist einer der wesentlichen Punkte, ja. Und da geht es auch weniger bei uns drum, also was würdest du machen, wenn du diese Aufgabe hättest, sondern wir schauen uns sehr stark an, was haben die Leute in der Vergangenheit gemacht, ja, wo haben sie Initiative ergriffen, Leadership übernommen in der Theatergruppe, im Sportverein, was auch immer. Und ich glaube, da kann man dann schon, wenn man dann ein bisschen nachhakt in den Fragen, schon irgendwo sehen, ist da jemand bereit, ja, neue Wege zu gehen, Dinge zu nehmen und die auch weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich ein ganz guter Predictor. Ganz ehrlich, in einem Interview rauszufinden, ob jemand CEO-Potential ist, ist sehr, sehr schwer. Also ich glaube, da muss man die Leute schon eine gewisse Zeit auch sehen und die müssen ein bisschen ihren Weg machen und eben auch mit, wie soll ich sagen, anderen Herausforderungen im Unternehmen konfrontiert sein. Es gibt manche Skills, die muss man haben, die meisten kann man aber lernen. Man muss aber in dieser Situation gewesen sein, um es zu lernen, ne? Und wenn ich in der Situation noch nicht war, dann kann ich halt nur sehr schwer sagen, der kann es oder sie kann es oder eben auch nicht, ja.
Passt ja auch sehr gut zu eurem Ansatz, stärker immer mehr in Richtung Skills quasi generell zu gehen. Auch das ist ja ein Thema, was euch beschäftigt. Und du hast, fand ich sehr spannend, dieses Thema Job Rotation angesprochen, was eher sehr stark lebt. Wie genau ist es bei euch ausgeprägt?
Also es ist bei uns sehr ausgeprägt. Wir haben Talent Councils intern, auch in jeder Funktion, wo wir uns tatsächlich anschauen, wer ist wie lange auf der Rolle, was wäre so das nächste gute Assignment für jemand. Und wir planen das tatsächlich sehr diligently, würde man sagen. Die Leute können natürlich sagen, also ich hätte mal Lust, dies oder jenes zu machen. Aber insbesondere, wenn die Leute relativ jung im Unternehmen sind, planen wir das eigentlich von uns aus sehr, sehr stark, dass alle 2 Jahre, würde ich sagen, auch ein Wechsel stattfindet. Das wird dann ein bisschen langsamer in der Regel auf den Higher Levels. Aber grundsätzlich ist trotzdem sehr, sehr viel Bewegung drin, was auch gut ist, weil man immer wieder neu reinkommt in den Job und mit einer neuen Perspektive einfach nochmal reingeht. Also wir haben das wirklich sehr selten, dass Leute halt ewig auf ihren Job sitzen.
Wird es dann auch direkt systemisch festgehalten? Also wenn ich jetzt sozusagen dein Mitarbeiter bin, sprechen wir dann quasi Mitarbeitergespräch drüber und du sagst mir dann, Mensch Lukas, jetzt hast du hier anderthalb, 2 Jahre auf der Stelle, wie geht's jetzt weiter? Also wie bindet ihr da die Mitarbeiter ein?
Genau, also wir besprechen das eigentlich. Also wir haben dann spezielle Meetings dazu, wo wir sagen, wir reden auch mal über die Karriereperspektive, wo dann der Vorgesetzte sagt, hey, ich könnte mir das und das vorstellen oder zu sagen, gibt es irgendwas, was du besonders gerne machen würdest oder was du überhaupt nicht gerne machen würdest. Da muss man dann manchmal sagen, okay, aber das wäre genau das, was eigentlich gut für dich ist. Da muss man dann überlegen, was man dann da macht. Aber wir haben da sehr, sehr transparente und sehr, wie soll ich sagen, frequentierte Diskussionen auch darüber. Und manchmal ist es aber auch so, dass einfach eine gute Gelegenheit kommt und man dann auf den Mitarbeiter zugeht und sagt, hey, es hat sich das und das ergeben. Das wäre eigentlich eine super Rolle für dich. Oder wir bräuchten dich da, weil jemand genau mit diesem Profil und diesen Skills, den brauchen wir da. So war das damals, als ich nach Cincinnati gegangen bin. Ich hatte meine Diskussion mit meiner Chefin damals, die sagte, bleib noch ein Jahr da, und dann haben wir das ganz gut abgewickelt. Ich war damals bei Vella, habe da die Integration gemacht. Und 2 Wochen später rief sie mich an, kannst du nicht im Sommer nach Cincinnati kommen? Ja, und so geht's eben auch manchmal.
Erfordert aber natürlich Menschen auch mit einer großen Flexibilität, ne? Auch das Thema Veränderung sozusagen ist dann ja in Anführungszeichen auch immer ein sehr inhärenter Part. Wie sensibilisiert ihr denn dafür? Weil du hast ja auch gesagt, du legst großen Wert darauf, gerade in deinem Team Leute einzustellen, die Charakter und eben dieses Entwicklungspotenzial haben. Also wie genau meinst du das? Wie ist genau Charakter da für dich definiert?
Also ich sag mal so, wenn wir schauen, also wir hiren die Leute für eine Karriere. Also die Leute bewerben sich ja auch nicht bei uns für einen Job, sondern wenn du dich bei uns bewirbst, bewirbst du dich erstmal für eine Karriere. So, wie lange du dann bleibst und am Ende, das wird man dann sehen. Und nicht jeder bleibt natürlich bis zum Karriereende da. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Sprungbrett für eine Karriere woanders. Sieht man auch an den vielen anderen CEOs von den anderen Top-Companies, die alle von P&G gekommen sind. Aber was halt da schon wichtig ist, und deswegen legen wir auch viel Wert auf den Charakter, wenn wir gleich vielleicht nochmal zu bestimmten Werten kommen. Ich glaube, diese Integrität, also machst du die schwierigen, richtigen Sachen statt die einfachen, falschen, ist zum Beispiel einer der Sachen, die für uns sehr, sehr wichtig sind. Das zweite ist, dass du kein übergroßes Ego hast, ja, sondern dass die Firma an sich zählt und wir eher humble an die Sachen rangehen. Also wir freuen uns auch über gute Geschäftsergebnisse, aber wir werden die auch nicht jetzt unglaublich 10 Jahre lang feiern, weil wir da mal irgendwie, ne, weil dann kommt es auch im Jahr wieder anders und dann muss man auch damit umgehen. Ich glaube, so einen Weg zu finden, braucht einen gewissen Charakter. Und am Ende willst du auch einfach coole Leute haben, die smart sind, die intelligent sind, mit denen man aber auch mal ein Bier trinken kann. Und das ist halt, glaube ich, das, wo wir sagen, da muss der Charakter und die Werte müssen einfach irgendwie zusammenpassen.
Also Roger Federer wäre auch ein toller Markenbotschafter der Procter & Gamble gewesen, wenn man das
absolut
so hört.
Er war ja mal Gillette Testimonial. Ja.
Genau, so, stimmt. Ja. Siehst du? Also wird eine glatte, runde Geschichte draus, im besten Sinne eines Tennisballs. Wenn man sich das anschaut, dieses Thema Vision, Mission, Werte, Principles, was du gerade angesprochen hast, kannst du uns das mal ein bisschen einordnen und vielleicht von eurem Purpose kommend mal herleiten, wie ihr da aufgestellt seid?
Genau, also die Dinge sind eigentlich für uns das Fundament. Also der Purpose, die Values, die Principles sind eigentlich das, nach denen wir leben und was eigentlich ein sehr, sehr großer Teil, wie wir agieren, zusammengeht. Beim Purpose geht es bei uns darum, das Leben der Verbraucher jeden Tag ein bisschen zu verändern. Und das versuchen wir mit den Produkten, dass du schneller spülen kannst, dass du eine Windel hast, die mehr aufsaugt und du die ganze Nacht über an deinem Kind lassen kannst, ohne hektisch nervös oder nachts die nochmal zu wechseln. Also es sind alle diese Dinge, die wir versuchen an Innovation in unsere Produkte zu bringen, dass am Ende, wie soll ich sagen, der Job beim Verbraucher besser gemacht werden kann. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute motiviert und was ihnen Sinn gibt, ja, warum wir daran arbeiten. Ich denke, das sind bei Produkten wie Always in Afrika, wo Mädchen dann mehr zur Schule gehen können, weil es eben die Binden gibt, wahrscheinlich nochmal ein größerer Purpose. Ja, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das schon, was die Leute treibt. Wir haben dann unsere Grundwerte, die, glaube ich, wie soll ich sagen, stark beschreiben, wie unsere Verhaltensweisen sind. Dazu gehört Integrität, wie ich schon gesagt habe. Dazu gehört Leadership. Dazu gehört Ownership. Ja, also auch nicht zu sagen, okay, das gehört nicht in meinen Bereich, sondern man nimmt es dann vielleicht trotzdem, wenn es ein Thema ist. Ja. Passion for winning ist was, was uns eben auch sehr, sehr stark antreibt. Jeder möchte gewinnen. Ja. Und Vertrauen ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr wesentlicher, der unser Verhalten bestimmt. Und dann haben wir klare Prinzipien, die einfach ein bisschen regeln, wie wir tagtäglich zusammenarbeiten. Und davon gibt es 10, aber eins ist zum Beispiel auch, dass das Interesse der Firma und des Einzelnen untrennbar miteinander verbunden sind. Und das kommt dann genauso bei diesen Talent-Diskussionen eben auf, wenn jemand sagt, na gut, ich möchte halt aber nicht in die USA gehen, weil aus welchen Gründen auch immer, ich Eltern habe, die nicht mehr so jung sind, dann würden wir es halt einfach auch nicht machen, ja, weil am Ende muss das irgendwie zusammenpassen.
Was ja extrem gut ist und was ich mir auch gut vorstellen kann, wenn du sagst, ne, Leadership, Ownership sind Werte, die, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch von Anfang an bei euren MitarbeiterInnen einfordert beziehungsweise eben auch sehen wollt, dann ist es ja auch klar, dass gerade dieses Thema interne Entwicklung oder Talententwicklung gut funktioniert, weil ich es nicht irgendwann aufgestülpt bekomme, sondern von Anfang an quasi leben darf.
Mhm. Absolut. Ja, genau. Und deswegen suchen wir Leute, wo wir zumindest die Indikation haben, dass die diesen Drive auch eben mitbringen, ja, und dadurch auch relativ viele Dinge selbst in die Hand nehmen.
Wie hast du das Gefühl, kommt das kulturell an? Weil es gibt ja auch das Zitat, ne, change is scary, but change is growth. Mhm. Also man muss natürlich auch ein bisschen, und so hast du es ja auch in deinem Werdegang erlebt, in diese unsicheren Gefilde teilweise kommen oder einfach in diese Veränderung, um eben auch zu lernen, um eben auch voranzukommen. Aber trotz allem wird es ja den Menschen, auch wenn sie sagen, ich mache das, schwerfallen. Wie begleitet ihr sie denn da auch, beziehungsweise welche Erfahrungen macht ihr damit?
Also ich sag mal so, auch da, glaube ich, bringen die Leute per se eher schon mal so eine DNA mit, die sagen, Change ist jetzt nicht unbedingt so schlimm. Aber ich glaube, wir sehen das auch, Change ist so lange gut, solange es mich selber nicht betrifft. Ja. Also was wir machen ist, gerade für Manager, die gehen alle durch Change Management Trainings. Also das ist eins unserer Core-Trainings, was auch jeder Manager mitmachen muss, um zumindest auch ein bisschen zu verstehen, was gibt's da für Dinge, auf die man achten muss. Da gibt's die berühmte Change-Kurve, ja, durch die alle Leute durch müssen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir versuchen zu trainieren. Wenn ich durch so einen Change gehe oder wo wir in HR natürlich auch begleiten dann, ja, zu sehen, wo hole ich denn die Leute ab? Denn am Ende als Leader bin ich ja schon immer durch die Change-Kurve durch. Es gibt irgendein Projekt und da arbeitet man dran, dann beschäftigt man sich damit und am Ende ist man eigentlich schon am New Beginning. Dann verkündige ich die Botschaft, je nachdem auch immer, was die Veränderung ist. Und die Leute sind natürlich überhaupt nicht da, weil die das erste Mal davon hören. Ja, und ich glaube, das ist dann eben das, wo man, wie soll ich sagen, das Fingerspitzengefühl braucht, um dann zu sagen, okay, ich hole die Leute da ab, wo sie sind und nicht, wo ich bin. Und da muss ich halt eben sie praktisch so ein bisschen durch die Kurve begleiten. Und das funktioniert aber eigentlich ganz gut.
Was du ansprichst, die Leute da abholen, wo sie stehen, hat ja auch viel mit Perspektivübernahme zu tun. Als wir uns so ein bisschen kennengelernt haben, bin ich auf ein Video von dir gestoßen, wo im Endeffekt du und andere KollegInnen von Kindern interviewt werdet, zu Procter & Gamble als Arbeitgeber. Also unter anderem so plakative Fragen, die man sich sonst vielleicht nicht so zu stellen traut. Ne? Im Endeffekt, was verdienst du denn? Also auch so in der Direktansprache. Wie kam es zu diesem lustigen Video? Was war da die Idee dahinter?
Ja, ich glaube, die Idee war genau die, dass wir einfach mal Fragen gestellt bekommen von jemand, der die Frage halt ganz anders stellt, nämlich Kindern. Und das war auch das Briefing für diesen Film, dass wir natürlich die Fragen vorher nicht hatten und auch komplett überrascht waren von den Fragen, die kamen. Und in der Tat war das Ergebnis natürlich auch ganz lustig. Aber ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass wir uns auch zeigen als, man kann uns auch jede Frage stellen. Ich glaube, das ist auch das, was wir versuchen, im Unternehmen rüberzubringen. Und aber eben auch mal mit einer komplett anderen Perspektive umzugehen, wenn jetzt eben natürlich jemand das mal wissen möchte, was vielleicht auch sonst keiner fragt. Ja.
Habt ihr eigentlich, also wir haben über den Purpose gesprochen, über die Principles, aber auch über die Values. Habt ihr eigentlich für euch so eine Arbeitgebermarke ausgeprägt? Weil Procter & Gamble ansonsten ist natürlich so ein bisschen auch, glaube ich, ganz bewusst der im Hintergrund. Aber gibt es so ein Arbeitgeberversprechen, so eine klassische Employer Value Proposition?
Genau, also wir haben eine Employee Value Proposition und da geht es im Grunde genommen um vier Aspekte, die auch für uns sehr, sehr wichtig sind. Das eine ist Growing, also das Versprechen, wenn du zu uns kommst, ja, dass wir dich weiterentwickeln, eben aus diesem Prinzip der Beförderung aus eigenen Reihen hervor und die Job Rotation, die damit einhergeht. Das andere ist Value and Rewarded. Wir wollen natürlich auch, dass die Leute meaningful Jobs haben, dass sie gutes Geld verdienen, dass sie hohes Earnings Potential haben, was ja auch immer wichtig ist für Absolventen. Und aber auch das ganze Thema Wellbeing, Mental, Physical, Fitness und so weiter ist damit drin. Dann gibt's den Teil Inspiration. Ja, arbeite ich mit coolen Leuten zusammen, lerne ich was, kann ich mich da weiterentwickeln. Und das andere ist Make an Impact. Auch zu dem Thema Meaningful Work, ja, wie ist die Kultur, was kann ich bewegen, kriege ich Verantwortung und deswegen ist eher das, was man auf der Website sieht mit Day One, ja, ist so ein bisschen das Logo, dass wir den Leuten eigentlich am ersten Tag die volle Verantwortung geben. Du kommst auf den Job, du bist für eine Marke verantwortlich. Bitte schön, das ist deine Marke, das ist dein Budget. Have fun. Natürlich unterstützen wir dann auch. Aber wir machen kein Trainee-Programm oder jetzt fangen wir mal langsam an, sondern man kriegt direkt eine Verantwortung für einen Bereich und damit geht's dann los.
Erfordert natürlich auch ein Höchstmaß an Mut, aber auf der anderen Seite, genau wie wir es angesprochen haben, ich meine, wenn du Tennis spielst, im besten Sinne von Roger Federer, fängst du ja auch an mit einem Tennisschläger und mit dem Ball, also du spielst ja auch gleich mit den gleichen Instrumenten, ist wahrscheinlich eine mega gute Übung, um quasi genau dann eben darauf vorbereitet zu sein.
Ja.
Wenn wir ansonsten auf das Thema HR blicken, du hast ja auch gesagt, ne, Meaningful Work, auch die Inhalte von Arbeit haben sich, wir hatten eine Covid-Pandemie, die ja auch ihr überstehen musstet und so weiter. Also die Sortimentsliste hat sich ja von HR auch sehr stark quasi verändert. Was nimmst du denn da für Tendenzen wahr? Also jetzt abseits von Growth und Leadership, wo du sagst, die Themen, die werden auch für uns als Procter & Gamble immer wichtiger.
Ja, absolut. Also ich glaube, es hat sich unheimlich viel getan, gerade was diese Employee Value Proposition angeht. Ich glaube, die Erwartungen der Leute sind eher größer, ja, hinzu, was ist mir persönlich wichtig. Und ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Und ich würde sagen, im Marketing würde man nach Verbrauchersegmentierung gehen. Und ich glaube, das ist was wir auch stärker sehen werden in HR, auch da eine Segmentierung zu machen. Ja, gerade das Thema Benefits, wo wir uns auch immer sehr gerne drüber unterhalten. Ein bestimmter Benefit ist eben für jemand, der neu in der Firma anfängt, sehr viel wichtiger als jemand, der schon 25 Jahre dabei ist oder 35 und kurz vor der Rente steht. Ja. Und wir haben aber in der Vergangenheit, glaube ich, da so nie drauf geschaut. Es gab die Benefits, die es gab, und die mussten irgendwie dann für jeden auch irgendwie gut sein. Also ich glaube, diese Individualisierung ist schon was wir sehr stark sehen. Und alles, was im Rahmen von Future of Work, sage ich jetzt mal, ja, New Work kommt, viele Dinge, die so in einem Headquarter einfach umzusetzen sind, in einem Werksumfeld schon deutlich schwieriger. Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, was ich zumindest von vielen anderen Kollegen aus anderen Unternehmen auch sehe. Da, wo du im Retail, wenn du an der Kasse sitzt, dann kannst du kein Homeoffice machen. Ne? Also was gibt's dann für dich? Und genauso bei uns in Werken. Ich glaube, das ist ein Thema, was sehr stark kommt. Und das andere, was ich sehen würde, ist Leadership nochmal und People Manager Capability. Das ist natürlich auch ein super Thema für uns, aber auch da würde ich sagen, dass sich die Rolle des Leaders und des People Managers deutlich verändert hat. Ne? Also zu dem, was ich früher schon machen musste mit, ich brauche eine Strategie fürs Team, ich muss die hinter die Strategie bringen, ich muss die enablen und alles Mögliche, kommt eben jetzt noch dazu, das Ganze mit mehr Empathie zu machen, mit größerer Agilität, oft in der Situation zu sein, wo man selber nicht die Antwort weiß. Also wie gehe ich damit um? Das Ganze, wie soll ich sagen, diese eigene Verletzlichkeit. Ich weiß auch nicht genau, wie ich damit umgehe und das zu machen. Und am Ende zum Teil ja fast schon Sozialarbeiter zu sein, ne? Dass man sieht, wie geht es eigentlich meinen Mitarbeitern und was mache ich denn dann, wenn ich sehe, dass es einem nicht gut geht? Ich glaube, das sind schon Rollen, die sich auch nach Covid, glaube ich, noch mal stärker ausgeprägt haben, die man früher in so einer Job Description des People Managers nicht gesehen hat.
Wir haben uns ja auch vorhin so ein bisschen drüber unterhalten, was irgendwie so dein Ass ist im Endeffekt, was du den HörerInnen mitgeben willst. Du hast zwei extrem gute Dinge, wie ich finde, in unserem Vorgespräch gesagt. Magst du die vielleicht auch nochmal an unsere HörerInnen wenden? Ich glaube, das war im Rahmen von einer internen Konferenz bei euch, wo du dir auch vorab so ein bisschen Gedanken gemacht hast. Ne? Was willst du den Leuten eigentlich mitgeben?
Genau, also wir haben gerade das Thema, ich werde neu People Manager, ja, und komme jetzt in eine verantwortungsvolle Position, wo wir gerade die Tage dazu ein schönes Training hatten. Und mein Opening dazu. Und ich glaube, es sind mehrere Sachen, aber ich glaube, zwei, die ich auch immer wieder sehe, ist, das eine ist, du bist dann als Leader der Chief Role Model Officer für dein Team. Die Leute gucken, was du machst, was du sagst. Und das Team ist in der Regel nie passionierter, engagierter, kollaborativer als du selbst als Leader. Ich glaube, das ist vielen, wenn man neu in so eine Führungsposition kommt, nicht klar. Und es ist auch vielen, die schon lange in der Führungsposition sind, auch nicht klar, wie die Leute beobachten, was man macht. Das andere, was ich gesagt habe, ist, die Good News ist, mehr Leute machen, was du sagst. Und die Bad News ist, mehr Leute machen, was du sagst. Also, dass man sich wirklich überlegt, was gebe ich denn vor an Fokus? Oder gebe ich überhaupt einen Fokus? Oder habe ich drei Leute, die an den gleichen Sachen arbeiten? Oder am besten noch, ich frage drei Leute. Und wer es mir dann als erstes gibt, dann weiß ich, dass ich schnell habe. Ist aber ein Waste für die anderen, die dran gearbeitet haben. Ist aber nicht ganz ungewöhnlich, dass man sowas sieht. Also ich glaube, dieses Verständnis für ich bin jetzt eben auch dafür verantwortlich, wie wir als Team agieren, auf was wir uns fokussieren und dass wir möglichst wenig Waste und maximalen Impact als Team rausholen, ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man sich das klar macht.
Wenn wir beim Thema Sport bleiben, du hast auch eine schöne Analogie mal zwischen Schiedsrichtern und People-Managern gezogen. Kannst du unsere Hörerinnen da nochmal mit auf die Reise nehmen?
Also, ich glaube, was mir Schiedsrichter gesagt haben, du bist ja näher an der Bundesliga-Szene als ich, aber die sagen eigentlich, das Allerwichtigste sind die ersten paar Minuten und was du als erstes pfeifst oder eben auch nicht pfeifst. Ja? Also lässt du einen Foul geschehen oder nicht, weiß sofort jeder, der auf dem Platz steht, okay, heute haben wir ein bisschen mehr Leeway. Oder der Erste wird halt direkt mit der gelben Karte belohnt. Ja? Und dann weiß man, oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, das ist eben auch gerade in einem Umfeld, wo man sagt, es ist ja wichtig, dass man eine gute Stimmung im Team hat, dass man sich auch nahe ist. Relationship mit Manager ist einer der Hauptdriver für Employee Engagement. Also ich glaube, das ist wichtig. Ich denke, es ist aber auch wichtig, dass man bestimmte Grenzen aufzeigt, ne, und vielleicht auch sagt, okay, Freunde, das geht aber so nicht, ja. Und die muss man, glaube ich, auch relativ früh setzen, dass auch klar ist, okay, hier ist der Bereich, in dem können wir mehr oder weniger machen, was wir wollen, aber hier ist auch ein Bereich, da vielleicht nicht. Ja, und ich glaube, das ist sehr ähnlich zu dem, was ich zumindest von den Schiedsrichtern gehört habe, wie sie ihren Job sehen.
Und was mich sehr freut, ist, dass du das Thema Employee Engagement ansprichst, weil häufig ist es ja so ein bisschen auch, ne, ja, verkommen oder dass man sagt, ja, okay, warum soll ich denn jetzt in die Employee Experience investieren? Warum soll ich denn da jetzt irgendwie? Aber man sieht ja auch, dass es zu sehr KPI-relevanten Themen auch für den Unternehmenserfolg starke Bezüge gibt. Ne? Die Employee Experience zahlt aufs Employee Engagement ein und dann habe ich ja einen viel höheren Return on Investment zum Beispiel als Unternehmen einfach auch, weil ja die Leute einfach mehr geben. Und es gibt ja auch den Spruch, your customer experience will only be great if your Employee Experience is greater. Also das lebst du auf jeden Fall sehr, sehr stark vor.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, und das ist eine Diskussion, die ich auch ganz gerne intern in HR habe, HR ist halt nicht zum Selbstzweck da. Ne? Und das glauben manche in HR ja aber doch irgendwie, dass sie da eine Berechtigung haben, ihre eigenen Sachen zu machen. Ich glaube immer, das, was wir umsetzen in einem Unternehmen, muss immer auch irgendwie darauf abzielen, das Geschäft weiter voranzutreiben oder Leute mehr zu enablen und so weiter. Andernfalls ist es nicht relevant. Ich gehe jetzt mal von so ein paar arbeitsrechtlichen Geschichten aus, aber die Leute wollen ja auch bezahlt werden und so. Aber trotzdem glaube ich, dass wir immer das, was wir machen, dass wir uns auch messen lassen müssen an dem Geschäftserfolg und nicht an irgendwelchen HR-Measures und Number of Initiatives deployed in the year. Wenn die am Ende nicht wirklich zu einem Geschäftserfolg beitragen, dann weiß ich nicht, ob das die beste Investition ist, die wir da machen können.
Und dementsprechend natürlich auch die Rolle von HR, sagen wir mal, mehr auch in Entscheidungen eingebunden zu sein und eben auch ein wichtiger Hebel quasi für den Unternehmenserfolg. Wir haben viele Themen gestreift, wir haben dich heute auch besser kennengelernt. Mit was ich ganz gerne so ein bisschen abschließen würde, ist auch so dein persönliches Mantra oder dein persönliches Zitat im Leben, was dich sehr geprägt hat und auch antreibt.
Also genau, da gibt's einige Sachen, die mich da motivieren. Aber ich habe eine Zeit lang an der UCLA studiert, als John Wooden damals noch der Basketballcoach der Bruins war. Und deswegen habe ich ein Zitat da rausgegriffen. Und er sagte, things turn out best for the people who make the best of the way things turn out. Und ich glaube, das ist so einer, man muss halt Momente erkennen, aus denen man was machen kann. Ja, und wenn man das dann nutzt, wird auch meistens was Gutes draus. Und das sehe ich halt ganz oft, dass Leute sagen, ja, aber ich hatte nicht die Möglichkeit, das zu machen oder das zu machen oder keine Ahnung, jetzt habe ich das Assignment bekommen, das ist aber nicht ganz so das, was ich wollte, ich hätte lieber das gehabt und so weiter. Und der Punkt ist, well, then make it great, ja, that's your job. Und dann eben die Chancen zu sehen, wo man dann reinkrätscht und damit was machen kann. Und damit fahren eigentlich die Leute, die das machen, extrem gut.
Momente nutzen, Momente erkennen. Wir haben es getan. Wir haben uns auf einer Messe mal kennengelernt. Mhm. Dann ist daraus ja fast schon ein freundschaftliches Verhältnis entstanden, kann man sagen. Heute war es im Podcast. Wie war es für dich?
Ja, es war super. Also das ist mein Thema, was mich auch am meisten bewegt. Und es ist schön, dass wir mal die Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen. Ja, was wir ja sonst auch tun, aber jetzt auch mal im Podcast.
Jetzt hören uns Leute zu, zumindest. Genau. Von daher vielen, vielen Dank auch für dich, für deine Zeit, dass du es heute möglich gemacht hast. Wir gucken uns heute auch noch das ePie an. Mhm, das ist absolut. Auch noch ein Teil unseres Tages. Genau. Freuen wir uns auch drauf. Vielleicht auch da noch abschließend, warum ist das Thema künstliche Intelligenz oder ja für Procter & Gamble momentan auch so relevant?
Also ich glaube, künstliche Intelligenz sollte für jeden relevant sein. In unseren Produkten ist schon sehr viel künstliche Intelligenz. Aber wenn man so eine Oral-B-Zahnbürste nimmt, ja, da ist unglaublich viel künstliche Intelligenz drin. Ich glaube aber auch, weil wir beim Thema HR sind, auch da, also die ganze Digitalisierung, Automatisierung und KI kann uns, glaube ich, extrem weiterhelfen, um mehr Zeit zu haben auf den Themen, die auch sehr viel wichtiger sind in meinen Augen, als ja, irgendwelche Excel-Sheets auszufüllen und von rechts nach links zu kopieren. Das wird in Zukunft KI für uns machen. Und ja, das finde ich toll, wenn wir sowas haben.
Gut, vielleicht ist das dann bald unser nächstes Thema. Wir gehen es heute auf jeden Fall an. Also wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank natürlich auch an euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen und Lust auf mehr gemacht. Und wenn ihr Fragen an Jochen oder mich oder uns als Make habt, dann schreibt uns gerne auch eine Mail an hello@make.com. Ansonsten schauen wir uns heute das ePie an und wünschen euch allen noch einen wunderschönen Tag.
Ja, schönen Tag euch allen. Danke, dass ich da sein konnte, Lukas.